Schön, dass ihr alle da seid. Ostergottesdienst, wunderbar. Freut mich. Wir haben eine Predigtserie, die nennt sich Familie, Gemeinde, die zusammenhält. Zusammenhalt. Ich fange mal mit dem Wort Zusammenhalten an. Wie habt ihr das so abgespeichert in eurem Leben? Jeder hat so irgendwo seine Biografie. Und je nachdem, wo du aufwächst, in welcher Clique oder guten Familie, je nachdem, kannst du es ganz verschieden abspeichern. Zusammenhalt ist es vielleicht mehr so, wenn einer von der Familie angegriffen wird, dann halten alle zusammen. Nach dem Motto, wir sind wehrhaft, wir sind trainiert, wir sind schlagfertig. Das üben wir daheim auch feste. Da wird schon mal gestritten und dann wird sich wieder vertragen, sich behagen. Das geht im schnellen Wechsel und braucht man ja so im Leben. Das würde mehr so die Familienbande abbilden, sage ich, ja. Ich hoffe, ihr habt es anders. Familie, Gemeinde hat ja Ähnlichkeiten, das sind ja Parallelen. Der eine weiß, was der andere braucht, er muss es gar nicht sagen oft. Und er sucht nach Wegen, dass er dem anderen seinen Wunsch erfüllen kann, ihm helfen kann. Und er lebt es auch. Theorie und Praxis sind eins. Der eigene Wille kann auch hingestellt werden, die Prioritäten dürfen sich auch verändern. Und Liebe ist da drin. Gelebte Liebe, sage ich mal. Das ist eine Familie, ich glaube, so mit Liebe, mit Harmonie, dass sich eigentlich jeder wünscht, insgeheim. Und das ist auch ein Lifestyle, denke ich. Und ich fange mal mit dem Wort Familie an. Aus dem Duden wird es so definiert. Also eine Version ist, aus einem Elternpaar oder einem Elternteil und mindestens einem Kind bestehende Lebensgemeinschaft, Leben in Klammern. Heute definiert man auch schon Gemeinschaft. Das nächste wäre, die Nummer zwei, Gruppe aller miteinander blutsverwandten Personen, / Sippe. Also das seht ihr, es gibt schon Familien, es gibt verschiedene Definitionen von Familie. Gemeinde ist auch Familie übrigens. Das würde ich da auch mit reinnehmen. Starten wir mal bei Familie, wie wir alle gestartet sind oder haben, als Kind. Wir kommen mit absoluter Hilflosigkeit auf diese Welt. Wir brauchen Familie. Wir sind wirklich ein armer Tropf eigentlich. Wir hängen auch am Tropf von der Mutter, ja, also wortwörtlich. Und doch ist die Familie irgendwo glücklich, wenn es gut läuft. Denn das Kind, aber jetzt eigentlich nichts geben kann, außer volle Windeln, sage ich mal, gibt es doch irgendwo schon Liebe zurück. Also jeder freut sich. Und das ist fast ein Geheimnis. Ja? Als Kind kann eigentlich nichts geben. Ja? Man macht nur Arbeit, hat nur Ansprüche, Ansprüche und noch mehr Ansprüche. Aber es wächst und gedeiht in dieser Situation Familie. Es war für uns allen lebensnotwendig, für jeden von uns. In der Regel halten Familien auch zusammen. Und ich glaube, dass alle Eltern es auch gut meinen und ihre Kinder optimal mit Möglichkeiten versorgen, dass sie gesund und gut aufwachsen und dass sie auch fürs Leben gewappnet sind, sage ich mal. Wie Jesus erzogen wurde, das wissen wir nicht genau. Er wurde erst mit 12 Jahren erwähnt in der Bibel. Ich denke aber ganz normal, wie alle Kinder. Und mit 12 Jahren war er im Tempel und hat die geistliche Elite, sage ich mal, schon beeindruckt mit seinem Wissen. Das ist erstaunlich. Also das hat er vor seinen Eltern gehabt. Das ist uns klar. Es gibt einen Heiligen Geist und den hat Jesus natürlich von Anfang an schon etwas stärker gehabt, deutlich stärker. Und eigentlich hätte es ein Stipendium gebraucht, das hätten die erkennen müssen, diese Hohenpriester. So ein Stipendium, also Begabtenförderung, sag ich mal, ja, haben sie versäumt. Einfach Nullchecker, sag ich mal, ja. Hochmut, wie auch immer. Vielleicht haben sie Angst gehabt vor ihm. Ja, und bei Jesus ist es auch so, aber die wollten es letztendlich auch nicht. Eigentlich hätten sie es erkennen müssen, ja. Und was Jesus aber unterscheidet zu uns ist, er hatte keine Macken und Fehler als einziger. Man konnte ihn keines Vergehens bezichtigen. Und das unterscheidet ihn schon von uns. Wir haben alle unsere pubertären Zeiten gehabt, manche weniger, manche stärker. Wir haben unsere Auswüchse in jungen Jahren gehabt, ja. Paulus, David sagt auch, vergib mir die Sünden meiner Jugend, ja. Also das haben wir irgendwo alle mehr oder minder stark gelebt. Bei Jesus war das nicht so. Ich bin in der glücklichen Situation, ich habe schon einen Enkel. Der ist nicht ganz 2 Jahre. Ich bin so in einer Genießersituation. Best Agers genannt heute auch, ja. Wickeln mache ich selten. Nur wenn kein anderer da ist, dann muss ich es machen, ist klar. Die Nächte sind ungestört. Ich habe es nur mit den schönen Dingen zu tun. Also wir lesen viel, wir schauen viele Bücher an. Also lesen in Form von Bilder anschauen. Wir malen. Also mein Stil ist anders als seiner, aber es ist voll okay, es ist richtig gut. Ich lobe ihn auch richtig viel. Wir machen kreative Dinge. Wir haben 2 Gießkannen, so kleine grüne, eine große grüne. Ich blase in die große, er in die kleine. Und das ist, haben wir schon gefilmt. Ich habe mir überlegt, ob ich es euch zeige, aber ich glaube, das sprengt den Rahmen. Wir erkunden die Natur. So lustig, ich war die Woche auf der Arbeit, ja, und auf einmal mitten in der Werkstatt ist eine Feuerwanze. Und ich sage mal zum Nachbarn, ja, der war ja Elterweg, du schau mal, Feuerwanze. Was ist das? Der kannte den nicht, das ist nämlich der Autofreak. Der kennt keine Feuerwanze. Aber so mein Enkel kennt ihn, ne? Also der sagt Feuer, kann zwar Wanze nicht sagen, aber Feuer kann er sagen. Also der weiß, das ist die Feuerwanze, ja? Weil in seinem Buch ist er auch drin, ne? Und draußen im Garten haben wir sie sowieso zu Hunderten. Also das ist schön. Also er liebt Neues, er erkundet die ganze, das Grundstück, alles, wo er ist, das ist herrlich. Also ich habe da eine richtig schöne Situation. Aber was ich auch merke, ist, alles, was seine Eltern oder auch ich vormache, versucht er nachzumachen. Egal, wo wir sind, er hat ein Stecken und dann merkst du, der Akkuschrauber ist es eigentlich. Irgendwas macht er immer, ne? Also solche Situationen, und das genießen wir einfach. Wir prägt auch Kinder schon von klein auf. Mir wurde zum Beispiel beigebracht, Erwachsene zu grüßen im Dorf. Heute fällt mir auf, manche Kinder, also Nachbarn, grüßen mich, manche nicht. Und mir ist auch bewusst, dass das ein Nachteil ist, wenn Kinder nicht grüßen. Denn die Beziehung zu den Kindern, die mich grüßen, da ist schnell noch ein zweites Wort drauf, ein Gespräch, und es ist einfach, es baut Beziehung. Das ist mir früher nicht so bewusst gewesen. Also das sind so Dinge, so gute Prägungen, denke ich, in Familien, die ich gut finde einfach. Wenn Kinder grüßen, du kannst nicht durch die Stadt laufen und jeden grüßen, das brauchst du auch nicht. Und ich bin auch nicht im Garten und jedes Auto vorbeifährt, schaue ich rum und heb die Hand, das mache ich nicht. Ja. Aber man kann irgendwo schon eine gute Art zu haben, eine gute Art haben, wie man mit Menschen umgeht, wie man sie grüßt, und dass es übertrieben ist, denke ich. Und ja, wenn ich oder du, wenn wir niemanden grüßen, darf man uns nicht wundern, wenn es unseren Kindern auch wurscht ist, ob man da jemanden grüßt oder nicht. Ja, andere Prägung. Sonntags wurde bei uns im Dorf nicht gearbeitet. Ich finde das nach wie vor gut. Nur das Allernotwendigste, also sprich Stall, früh abends, und vielleicht, wenn unbedingt das Heu am Sonntag eben soweit ist und Montag kommt Regen, dann kommt es am Sonntag rein. Aber sonst nichts. Ruhe, keine Maschinen, wenn es irgendwie geht. Und das habe ich auch in meiner Bauzeit gelebt. Also da war ich noch nicht Christ. Ich habe sonntags keine Maschine angerührt. Sonntags war keine Baustelle. Und ich finde es auch nach wie vor gut. Und manchmal waren Wochen dabei, da waren 12-Stunden-Tage netto, waren öfters. Ja, und nachts war es auch öfters. Und du kannst auch schuften bis in die Nacht. Aber ich finde es gut, eine gute Tradition. Ich finde es eine gute Prägung, die man in der Familie so sich unbewusst aneignet vielleicht. Auch Erwachsene haben eine gewisse Autorität. Ja? Also ich hätte nie einen Erwachsenen angepflaumt oder irgendwie angemacht oder... Da war ich, habe einen gewissen Respekt, war da irgendwo. Das war, ich weiß gar nicht, wie das reinkommt, ja. Aber irgendwo merkt man, das wurde uns reingelegt. Ist ein wenig verloren gegangen. Ich finde es auch eine gute Sache. Ist nicht unbedingt schlecht, aber man muss, also ich finde da schon gute Dinge dabei. Ja, und natürlich Arbeit. Wenn du am Bauernhof aufwächst, ist Arbeit ziemlich oben, wenn nicht sogar ganz, ja. In der Regel ganz. Und Arbeit, ja, und ich war von 4 Brüdern der Älteste. Bin hier auch der Älteste. Aber, kleiner Schwenk. Und natürlich, Bulldog fahren hilft den Eltern unheimlich. Das heißt, ich habe mit 6 Jahren schon Bulldog gefahren am Acker. Den Acker. Jeder Acker, jede Wiese hat ja einen Namen. Also, wenn du 30, 40 Äcker hast, musst du ja auseinanderhalten können, wo du hinfährst. Also hat jeder seinen Namen. Und mein erster Bulldog fahren war mit 6 Jahren am Ranger. Das ist jetzt fränkisch, Ranger. Rangen, leichter Abhang, für die es nicht so kennen. Ja? Ranger. Der Ranger war oval. Und ich musste nur Kurven fahren, ich musste nicht wenden. Und die Eltern hatten damals noch keinen Frontlader. Sie mussten den Mist aufladen, aufgabeln und wieder runtergabeln. Das heißt, Mein Vater und Mutter waren dann hinten am Wagen. Das Problem war, ich konnte noch keine Kupplung drücken. Die war erstens zu weit weg, zweitens zu schwer. Fendt 24 PS, hast du keine Chance, die Kupplung zu drücken mit 6 Jahren, mit 10 vielleicht. Und die Bremse auch nicht. Gas ist auch zu weit weg, aber das Lenkrad kriegst du in den Griff. Und faktisch war es so, das weiß ich noch, mein Vater kommt zu mir am Montag, drückt die Kupplung, legt den Gang rein, erst, ja, irgend so einer war es, und ich fahre einfach. Das war meine erste Bulldog-Fahrt mit 6 Jahren. Nur im Kreis. Ne? Und Vater und Mutter gaben hin die Mist runter. Und das sind solche Dinge natürlich, klar, Bulldog-Fahren, das macht Spaß. Irgendwann wächst man da rein. Wie ich einen 3er-Führerschein gemacht habe, fürs Auto, der Fahrlehrer hat gefragt, du bist ein Schwarzfahrer. Sag ich, nee, ich habe wirklich kein Auto auf der Straße gefahren. Ich war wirklich kein Schwarzfahrer vom Auto. Vom Bulldog, ja. Aber vom Auto nicht. Ne? Und ich hätte ihn auch an 2 Achsen rückwärts einstauchen können. Das wäre kein Problem gewesen. Das, vom Autofahren brauchst du es nicht, nur das Auto reinbargen, das war mit links. Ne? Und bei der Prüfung habe ich es gemerkt, dann, der Prüfer hat mich richtig dressiert, aber das Erlebnis für sich, das ist eine Story für sich. Ja? Also der hat gemeint, der muss mich irgendwo ertappen und hat mich nirgends, nichts hat er auf die Reihe gekriegt. Ja? Am Schluss wäre er fast ausgerastet. Er hat mich richtig lang geprüft, ja? Aber er hat nichts gefunden. Das war einfach, ich war zu trainiert irgendwo. Ja, das sind so die Erlebnisse, wenn man so aufwächst und das prägt dann irgendwo. Und auch die Erwachsenen haben zusammengeholfen im Dorf. Also wenn zum Beispiel nachts um 2 ein Kalb auf die Welt kommt, oder die Kuh hat kälbert, so heißt es, und das geht schwer, und der Vater merkt, das ziehen wir nicht, dann braucht es Nachbarn. Und du kannst zu den Nachbarn gehen nachts um 2, ist kein Problem, die kommen. Und wenn es eine schwere Geburt wird, dann hast du immer einen Spezialist im Dorf, dann war der Spezialist geholt und der kommt dann auch. Und da waren wir natürlich öfters dabei als Kinder, das war für uns auch immer ein Erlebnis. Wenn sie uns gebraucht haben, auch klar, so zusammenhelfen ist normal, auch in Nachbarschaft. Lustig war für mich immer, wenn irgendwie der Bulldog versenkt wurde. Also Bulldog, ich sage Bulldog, das ist ja eigentlich eine Marke, aber im Dorf bei uns fränkisch ist Bulldog ein Bulldog, das ist kein Traktor oder Schlepper. Und du lernst es ja so gut, dass du weißt, ein Bulldog versenkt man nicht auf die Achse. Das macht man nicht. Also wenn du merkst, du steckst fest und du wutzt dich fest, vor der Achse musst du aufhören, weil dann geht er ganz schlecht raus. Und wenn hinten der Wagen noch dran hängt oder der Ladewagen und dann auch noch mit versenkst, ja, dann hast du es geschafft. Ja? Und das lernst du alles. Und das war ja nicht das Spaßige, muss ich ehrlich sagen. Das hat uns, heute wenn man das kann Spaß mehr machen, glaube ich, ne, wenn ich versenke. Aber damals war das immer schön, weil dann hast du gemerkt, jawohl, wir haben bloß einen Bulldog, damals haben wir nur einen gehabt. Irgendwann hast du einen zweiten, wenn der andere mal reicht, holst du den Nachbarn, der hat den größten Bulldog oder so. Ne? Und das sind die Erlebnisse, die machen dann irgendwann schon Spaß. Irgendwann was da selber kurz zum Holen. Einmal habe ich jemanden rausgezogen, den habe ich so ruckartig rausgezogen, dass gleich die Seitenbleche vom Motor weggefallen sind, das war wegen zu arg, aber die Kette hat gehalten und ich habe auch nichts weggerissen. Ja? Also das sind so schöne Erlebnisse, würde ich heute nicht mehr vielleicht so machen, aber man lernt was draus. Du lernst, wie du vorwärts und rückwärts fährst, wenn du dich festarbeitest. Das habe ich gebraucht vielleicht vor 7, 8 Jahren, aber ich bin im Wald. Wer den Wald kennt, da geht es in den Abhang runter. Und ich habe aufgeladen, sprich, ich habe einen Bulldog gehabt, morgen, ich fahre los und der wutzt sich fest. Ja, normal denkst du, jetzt ist das Ende, ne? Bist am Hang, willst drauf fahren, hinten ist der Wagen mit Holz, abladen wird, was machst du? Ja, da gibt es die alte Methode. Erster Gang, rückwärts. Du hast ja schon eine Kuhle und irgendwann kommst du raus. Technik aus alter Zeit. Ne? Du lernst doch vieles, Familie bringt dir auch viel bei, Zusammenhalt. Es hat viele gute Synergieeffekte, sag ich mal, kann man auch manchmal im Wald brauchen, vielleicht auch mit dem Auto mal. Ich kann es nur empfehlen. Wenn ein Kind krank ist, bleibt alles liegen und stehen. Das ist, glaube ich, überall so. Da sind die Wäscheberge auf einmal nicht mehr sichtbar. Blumen in der Küche braucht man auch nicht unbedingt jeden Tag. Dann auf einmal, ne? Und Semmeln geht auch ohne. Nimmt man halt ein Brot. Und so viele, die Prioritäten verschieben sich ganz schnell, wenn ein Kind krank ist zum Beispiel. Das ist intakt, finde ich. Das ist Familie intakt und Gemeinde soll es auch so sein. Also wenn in der Gemeinde jemand kommt und ihm geht es nicht gut, freut es mich, wenn irgend sich einer findet, das A sieht, B beherzigt und ihm irgendwo Hilfestellung gibt. Und wenn er das dann überwunden hat, idealerweise lebt er auch diesen Lifestyle. Gemeinde soll auch kein Krankenhaus sein, auch Familie nicht. Es ist gut, wenn Menschen gesund werden, dass Menschen stark werden und in ihren Berufungen reinkommen, genauso in Familie, dass sie einfach Familie auch aufbauen können, wie auch immer, ihr Leben stemmen können. Ja. Und ich glaube, trotz allem helfen muss man auch aufpassen, dass nur gesund ist, was gesund erhält. Auch der Gebende, dass er dabei noch gesund bleibt. Ja. Es ist ja niemandem geholfen, wenn der so mal ausgepowert wird. Genauso wie unsere drei Kinder, also die Großen, sage ich mal, wir haben ja vier, die noch klein waren, da haben wir es manchmal gemacht, dass einfach nur ein Elternteil die Kinder nimmt. Ja, damit der andere einfach mal frei hat, ein paar Stunden, weil das geholfen hat. Solche kleine Dinge einfach, das ist, heute würde man sagen Zeitmanagement, aber das kann man einfach auch so machen, ne? Das geht. Was würde ich heute anders machen? Ich würde versuchen, noch mehr Liebe und Geduld in die Familie zu investieren und noch mehr geistliche Nahrung. Das wusste ich da oft noch nicht so und ich finde es so cool, was da heute alles gibt. Würde ich jedem Elternteil empfehlen, versucht euren Kindern alles, was es gibt, in der christlichen Szene alles, was gut ist natürlich, denen zu geben. Es gibt so gute Bücher, es gibt so gute Hörkassetten, oder heute sind es ja Dateien. Muss ja nicht gleich ein Handy sein, aber irgendwie, dass sie es halt hören, dass sie es irgendwie, ja, dass sie, ihr dürft es auch mit auf Spotify streamen, wenn ihr wollt, ist egal, wie ihr es auch immer macht. Es gibt so gute Geschichten, dass die Kinder das einfach hören. Und Jesus sagt ja, das ist nicht umsonst. In Matthäus 4, und das lehnt da an, auf 5. Mose 8, Vers 3, sagt Jesus, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Wir sagen, wir leben nicht von dem, ja, was wir so essen, von den Lebensmitteln, sag ich mal. Das reicht uns zwar zum Überleben, aber davon leben wir nicht. Wir brauchen Gottes Wort, wir brauchen geistliche Nahrung. Das ist gut für uns zu wachsen, auch in dieser Hinsicht. Ganz wichtig, mindestens idealerweise 50-50, sag ich mal. Das ist eigentlich nichts Neues, das ist alttestamentlich. Bei mir war das so, ich habe das erst mit 38 Jahren, hat mich jemand draufgebracht. So ein guter Freund, mein Mieter, Engländer, der heute noch, der ist Pastor in Coventry, der ist zum Glauben gekommen und ich danach in meinem Haus. Er hat Gott erlebt, ich weiß es nicht wie, er hat Gott als Erster erlebt und er hat es mir einfach sehr deutlich gemacht, dass es wichtig ist, Jesus sein Leben zu geben. Er hat mir klar gemacht, es gibt einen Himmel, es gibt eine Hölle. Das war fast schwarz-weiß, aber er hat einfach in mein Leben reinreden dürfen, weil ich ihn sehr gut kannte, weil er ein guter Freund war und nur aus diesem Grund habe ich es zugelassen. Normalerweise hätte ich jeden geblockt, hätte gesagt, lass mir mal Ruhe, ja, so ungefähr. Ich glaube an Gott, habe ich auch an Gott immer geglaubt, aber diese Tiefe habe ich nicht gehabt und dann war es bei mir war es so ein Prozess dann. Ich bin so langsam reingewachsen. Und ich denke auch, du brauchst auch Gemeinde, weil du musst ja dann irgendwo hin. Du musst ja irgendwo diese geistliche Nahrung kriegen. Und ich denke an meine Nachbarn, die haben uns immer wegen sowas geschenkt. Ja, zum Beispiel, da war die Christine und klein und da haben wir so ein Andachtsbuch gekriegt. Also die haben uns vieles geschenkt, das können wir behalten, aber nur das eine Andachtsbuch, das möchten wir wieder haben. Das war ganz nett, ja. Und das war ein Andachtsbuch, ich weiß nicht, ob es jemand kennt, Jost Müller-Bohn, kennt das jemand? Ein paar wenige nicken. Das ist was Älteres, ja, definitiv. Das sind alte Stories, aber alt ist bald Gutes, sag ich. Richtig gute Stories. Und die haben wir der Christine jeden Abend vorgelesen. Und manchmal weiß ich nicht, wer da mehr bewegt war, die Christine oder ich selbst. Und und eines Abends war es mal so, wir waren weg und die Schwiegermutter passt auf. Ja, auf die Christine. Und wir kommen heim und wir haben ja vorher gesagt gehabt, du kannst auch diese Andacht abends lesen für die Christine, das gibt sie jeden Tag, da steht der Tag drin, das kannst du immer wieder für das ganze Jahr nehmen. Und wir kommen heim und die Schwiegermutter liest und liest, denke, Christine ist längst einschlafen. Ja, was habt ihr für ein Buch? Und die hat einen Tag nach dem anderen gelesen, ja, die hat das in so Quartal, ich glaube, die hat das ganze Quartal durchgelesen, ja. Und die war so richtig fasziniert, weil das war ihre Zeit. Die Storys waren natürlich so, das kann sie irgendwo verbinden. Und da hat sie richtig, richtig aufgesogen. Ich hoffe, ihr seid in so einem Stadium irgendwann schon mal in eurem Leben gewesen, wo du geistlich so hungrig bist, wo du so, das ist herrlich, sag ich mal, ja. Das ist ein Geschenk des Himmels. Das kann man nicht machen, das kann man suchen, aber schenken muss es Gott, ja. Dass man so hungrig ist nach geistlicher Nahrung, das ist ideal. du kannst ja niemanden irgendwo füllen, der da nichts reinpasst. Ja? Der muss ja einen Hunger haben, da muss eine Leere da sein, der muss das wollen. Ich kann mich entsinnen, wenn man das Gitarre spielen anfängt und mit drei Griffen kannst du Gitarre spielen übrigens, kannst Lieder spielen, da gibt es etliche Lieder. Und einmal hast du ein Lied von, wieder ein neues Lied, das ist wie Beute machen, ist das, wie Beute. Das, du glaubst nicht, bis du darüber freust, wenn du auf einmal ein neues Lied spielen kannst. Und wenn du wieder ein neues Buch entdeckst, wo so richtig gut ist. Da haben wir Zeit gehabt, die war nicht ganz einfach. Und da haben wir so, von Charles Spurgeon gibt es auch Kleinode, göttliche Verheißungen, ist auch was ganz was Altes. Also auch was für Ältere vielleicht, ja, aber richtig gut, ja. Also wer das kennt, der weiß das zu schätzen. Da kannst du durch dick und dünn gehen, sag ich mal. Ja. Das ist so ein richtiger Andachtsbuch für, aber man muss nicht jeder lesen deswegen. Aber ja, es muss man merken, es gibt manchmal für dein Leben, gibt es bestimmte geistige Nahrung, die trifft. Die trifft genau der Situation und in der Zeit passt die. Und später, wenn du sie nimmst, dann spricht die dich nicht mehr an. Das ist bei mir auch so. Gemeinde oder Ekklesia, das sind die Leute, die an Jesus glauben. Jesus ist das Haupt, wir sind die Glieder. Schönes Bild. Wenn wir nicht zusammenhalten, ja, wie soll es denn dann gehen? Stell dir mal vor. Das ist ja auch körperlich so, wenn jetzt jemand den Fuß bricht, haben wir zufällig in der Gemeinde, ja. Und dann kriegt er Krücken, klar, aber das hilft ihm gar nichts. Wenn die Hände nicht bereit sind, den Kerl zu tragen, helfen ihm die Krücken nichts. Also der Leib muss doch zusammenhalten irgendwo. Ne? Und das erlebt natürlich manche ganz praktisch. Und wir hoffen, dass es bald vorbei ist. Und das ist auch für uns als Familie und als Gemeinde, ist das auch so ein Bild, dass man zusammenhält. Jesus hat auch eine Familie gehabt. Vater, Mutter, eigentlich müsste man sagen Stief. Denn der Heilige Geist war ja eigentlich der Vater, ne? Also Stiefvater und Mutter und auch Brüder, das waren eigentlich Stiefbrüder, wenn ich das sagen darf, ja, aber wir sagen mal Brüder und Mutter. Und Jesus hat mal wieder Leute um sich gehabt und war so eine kleine Menge, sag ich mal. Und dann kommt seine Mutter und seine Brüder. Ich gehe davon aus, dass Josef schon gestorben war, weil er nicht dabei war und seine Mutter damit auch eine gewisse Autorität gehabt hat. Ihm was zu sagen irgendwie. Ja. Das war in der Zeit so, dass eine Mutter durchaus was zu sagen hat ihrem Sohn, auch wenn er schon erwachsen ist. Und da heißt es in der Bibel Markus 3, ab Vers 31, und es kamen seine Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und das Volk saß um ihn und sie sprachen zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen fragen nach dir. Und er antwortete ihnen und sprach, wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah ringsum auf die um ihn im Kreis saßen und sprach, siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder, also die um ihn standen. Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Total revolutionär. Jesus ist da irgendwo, man merkt, dass er die Wahrheit ist. Ne? Die Wahrheit, die trennt irgendwo. Ne? Das wird schwierig für uns. Ne? Also er distanziert sich fast von seiner leiblichen Familie und sagt, der, wo mein Willen tut, das ist meine Mutter und mein Bruder. Der ist mir näher. Ist auch interessant, wie sie gekommen sind und sie ließen ihn rufen. Das klingt so wie der Chef. Der Chef lässt jemanden rufen. So kennst du ich, oder? Kennst du ja auch so? Habe ich den Chef mal rufen lassen? Das ist keine gute Situation. Also in der Regel, ne? Wenn es nicht schon vorher weiß, dass du gelobt wirst, dann wirst du erst unruhig, ne? Denke ich. Ne? Denkst du, was ist jetzt los? Ne? Was ist jetzt passiert? Aber Jesus lässt sich nicht drauf ein. Auch in dieser Situation nicht. Und ja, später waren diese, seine Mutter und seine Brüder, da waren sie dann doch ihm sehr nahe. Da waren sie diese VIPs, die sie gern gewesen wären vorher. Auf einmal hat er für seine Mutter gesagt, sein Bruder, der Jakobus, wurde Gemeindeleiter von Jerusalem. Also die erste Gemeinde, kann man sagen. Ihm gibt er eigentlich die Hauptverantwortung für die erste Gemeinde, wo sich darauf verlassen muss, dass es auch läuft. Und ja, und so hatte Jesus schon an dieser Zeit eigentlich seine Familie, weil die Jünger waren schon mehr seine Familie eigentlich wie seine leibliche. Das merkt man einfach auch. Er hat sehr viel Zeit verbracht mit seinen Jüngern, 3 Jahre. Bei uns ist die Lehrzeit übrigens auch meistens 3 Jahre. Ist auch interessant. Und dann kommt der Gesellenbrief. Also die Prüfung und dann der Gesellenbrief. Und bei den Jüngern war es auch ein bisschen so. Nach diesen 3 Jahren kam die Prüfung. Die Prüfung war im Garten Gethsemane. Jesus hatte gebetet und hat gehofft, dass seine Jünger mitbeten. Aber sie sind eingeschlafen. Und ich kann ein bisschen mitfühlen, weil ich glaube, es gibt Situationen im Leben, da hast du so eine Bedrängnis, dass du eine Müdigkeit hast, obwohl du ausgeschlafen bist und du denkst, wo kommt das her? Was läuft denn gerade? Ja? Es gibt solche Gebetssituationen. Wenn du es noch nie erlebt hast, das ist cool, aber es gibt es. Und ich gehe davon aus, dass diese Jünger, man kann sie nicht voll verantwortlich machen dafür. Ja? Also die hatten hier schon einen Gegenwind. Ja? Da war wirklich geistlich was gegen sie und sie waren einfach müde und sie konnten nicht beten. Ich wünsche jedem von uns, dass wir immer beten können. Das ist wirklich was Gutes. Wenn du beten kannst, dann geht es dir schon um Welten besser. Sie konnten es nicht, sie sind eingeschlafen, wie auch immer. Und trotzdem waren sie seine engsten Freunde, wenn ich so sagen darf. Das war eigentlich seine Familie auch. Und wir kommen jetzt mal auf ein kleines Drama, sag ich mal. Wir spielen euch das Drama mal vor. Garten Gethsemane, Jesus wird gefangen genommen, wissen wir alle. Es geht von den hohen Priestern aus. Und der Basti kommt da mal hoch. Und ihr müsst euch vorstellen, Petrus war wirklich mit Jesus sag ich mal, eng verbunden. Das war sein Freund und sein Herr. Er hat schon vorher mal für ihn in den Tod gehen wollen. Und ihr müsst euch vorstellen, ich bin jetzt der Petrus, ja, und Jesus wird angegriffen. Ihr wisst es, Judas hat ihn verraten, es kriegt ja alles mit. Hier ist ein Haufen Leute, sind viele Menschen mit Stangen und Schwertern. Petrus hat ein Schwert. Ich gehe davon aus, er ist irgendwann in Halbacht gegangen. Er will seinen Meister verteidigen, das ist cool, ja. Familie hält zusammen, denkt dran, Petrus war richtig, Familie hält zusammen. Ja, mit Jesus hat er in dem Moment eine Verbindung gehabt, das muss man auch dazu sagen. Und dann kommt der Malchus, der Knecht des hohen Priesters, und Petrus ist jetzt schon, geht schon auf Distanz, ne, weil es ist Kampfstellung, Schwert braucht Platz. Ne, und der Malchus ist nicht bewaffnet, ne, irgendwo klar. Und ihr könnt euch vorstellen, und dann schreit auf einmal jemand. Und ihr seht, Petrus ist sehr schnell. Er ist sehr schnell und das Schwert des Malchus, sag ich mal, fällt am Boden.
Halt nicht weiter!
Das waren die Worte Jesus. Halt nicht weiter. Ihr merkt, Jesus hat ja eine andere Denkweise. Jesus war in der Situation der Herr, aber Petrus hat sich abgekapselt. Er hat, ja, wie wir Christen manchmal auch reagieren. Vielleicht könnt ihr das nachvollziehen, dass wir Christen manchmal auch Ohren abschlagen. Nicht böse gemeint. Wir sind durch Emotionen vielleicht, durch unsere Einstellung, wir halten das für richtig und verlieren den Kontakt zu Jesus und agieren oft sehr schnell. Und der Nachteil ist natürlich dann, könnt ihr euch vorstellen, der Schaden entsteht, das Ohr fällt, die Brille ist schief, das Wort ist draußen, die Verletzung ist da und wir können es auch nicht mehr rückgängig machen in dem Sinn, wir nicht. Und hätte Malchus den Kopf nicht zur Seite getan, dann hat das Schwert den Kopf zur Seite getan. Davon bin ich überzeugt. Weil ein Ohr abschlagen kannst du nur mit Schärfe und mit Tempo. Also wir haben es jetzt hier sehr harmlos ausgeführt, ja. Das war viel, viel kräftiger, ja. Also der hat es gezogen und du kannst kein Ohr einfach so abschlagen oder wegdrücken mit dem Schwert, das geht nicht, ja. Also das ist ein richtig volles Tempo und der andere kriegt gerade noch den Kopf auf die Seite, also das rechte Ohr, was bei Malchus, und das Ohr ist weg, ne. Also normalerweise zieht er auf dem Hals, klar. Das ist normal, wenn er was vorhat mit dem Schwert, sonst brauche ich kein Schwert ziehen. Also Petrus hätte einen Mord in Kauf genommen und das hätte seiner Berufung geschadet, definitiv. Jesus wusste das, Jesus war immer noch Chef in der Situation, ja, muss ich mal vorstellen, ja. Jesus war immer noch Chef und er wusste, jetzt gibt es einen Mord, wenn ich nicht aufpasse. Und hat es irgendwie arrangieren können, dass der Malchus auch schnell ist, ja, und den Kopf auf Seite kriegt und das Ohr hat er wieder hingemacht. Hat er geheilt. Und das ist das Gute, wenn Jesus in der Situation ist. Wenn wir, sag mal, überreagieren, wenn wir religiös sind, religiös, Petrus war in dieser Situation religiös, denn Jesus hat ihm vorher noch gesagt, er soll nicht mehr so evangelisieren, die Taschen kann er weglassen, er soll mehr Schwert anziehen, und das hat Jesus da wörtlich genommen, das war vorher, ne? Obwohl er eigentlich vorgewandt sein müsste, denn Jesus hat ihm schon mal gesagt, geh hinter mich, Satan, ja? Also wenn er eigenwillig handelt, ja? Und eigentlich müsste er vorgewandt, denkt man, ja? Und trotzdem fällt er wieder drauf rein, in eigenen Emotionen, so eigene Denkweise, so spontan zu reagieren, ohne zu überlegen, und nimmt einen Mord in Kauf. Petrus kannte ja auch das Alte Testament und meint es gut, denkt, für seinen Herrn mache ich alles, für meinen Herrn sterbe ich. Und letztendlich war es trotzdem gottfeindlich in dieser Situation. Aber das Gute war, und das kann man nur betonen, Jesus war in der Situation. Das ist der Vorteil von Christen, glaube ich. Wenn Jesus in der Situation ist, dann kannst du auch hoffen, dass Gott wieder heilt. Ja? Dann kommt das Ohr wieder hin. Gott kann das ja machen, das ist ja kein Problem. Wenn Gott wirken darf, dann kann er ja auch das wieder gut machen. Wenn wir zu ihm kommen und sagen, hey, das war jetzt zu schnell, wir haben jetzt zu schnell reagiert, ich habe nicht nachgedacht, ja, ich weiß, es ist nicht gut, und ich weiß jetzt am Ergebnis, dass es nicht gut ist. Dann ist Jesus immer noch der Chef und sagt, ich mag es wieder gut. Und das ist doch eine gute Sache. Und da haben wir einen riesen Vorteil als Christen, dass wir einen Gott haben, dem nichts unmöglich ist. Ja, und das sollten wir auch uns bewusst sein. Unsere Erziehung wird nicht immer optimal sein, definitiv. Er kann ja schon von sich sagen, dass er seine Kinder optimal erzogen hat. Suboptimal. Wenn es mit Jesus und gut war, suboptimaler, Mehrzahl, aber mehr geht nicht. Optimal kriegen wir es nicht hin. Und stellt euch vor, auf diesen Petrus baut Jesus später seine Gemeinde. Mit dem startet er seine Gemeinde. Und das beruhigt mich irgendwo. Ich sage, man muss nicht fehlerlos sein. Jesus schaut ja ans Herz, und wenn er sieht, dass wir ein williges Herz haben, dass wir uns verändern lassen, dass wir auch uns reinreden lassen, wir halten nicht weiter, ja, da hat Petrus dann gehört. Also wenn Petrus jetzt weitergeschlagen hätte, dann wäre es schwierig geworden. Auch für Petrus, auch für seine Berufung, glaube ich. Das war ein guter Moment, wo Petrus dann doch irgendwo gemerkt hat, okay, jetzt hat Jesus geredet, muss ich irgendwo einbremsen. Gute Situation, gut reagiert. Und vielleicht hilft uns das. Jesus hätte sich ja oft ärgern können, was die Jünger gemacht haben. Ja? Die haben so viel erlebt in diesen 3 Jahren mit ihm. Wunder, Heilungen, Toten, Auferstehungen, alles. Da hat nichts gefehlt, Dämonen ausgetrieben. Und trotzdem waren sie noch religiös und fehlerhaft. Und trotzdem, ja, trotzdem. Sie waren keine Helden in dem Sinn. Kennt ihr den Begriff Helden? Ihr seid mir ja so ein Helden. Habt ihr das schon mal gehört bei euch? Also ich kenne das noch. Leider. Gott sei Dank waren das nicht viele, die das gesagt haben. Das prägt auch. Und das waren meistens die Spezialisten, die das zu dir gesagt haben, ne? Ihr seid ja so Helden. So gemeint waren natürlich Versager, Pfeifen, ehrlicherweise, ne? Nicht Helden. Und ich tue mich heute noch mit dem Begriff Helden schwer. Wenn zu mir sagt, Helden, ja, ich verbinde das anders irgendwo, ja, ich will das eigentlich gar nicht hören. Ich weiß nicht, geht es euch auch so? Ich weiß es nicht, vielleicht was die ältere Generation mit Helden, ich weiß auch nicht, wo es herkommt, ich vermute mal aus dem Dritten Reich. Diese Helden, die hat keiner mehr sehen wollen und hören wollen. Und wenn du es dann das 10, 20 Jahre lang hörst oder 30, dann willst du mit Helden auch nichts zu tun haben. Geht uns aber einfach so, ne? Nichtsdestotrotz, in der Bibel sind Helden, ich sag mal, die mit dem meisten Mut, mit der größten Kühnheit, der größten Unerschrockenheit und die es auch umsetzen. Das sind die Helden von der Bibel. Wenn du mal David nachliest, seine größten Helden, da sind nicht bloß Ohren geflogen. Hebräer 4, Vers 7, da steht, Gott bestimmt wieder einen Tag, ein Heute, und sagt doch David nach so langer Zeit, wie vorhin gesagt worden ist, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Ja, wir sind die Entscheider. Wir können geistlich bremsen. Immer. Geht immer. Komischerweise, die Bremse ist immer eingebaut. Also du kannst immer bremsen, definitiv. Dein Wille hast du. Gas geben können wir auch. Wir können Gott suchen und bitten. Aber da sind wir beschränkt, sag ich mal. Weil da brauchen wir Gottes Gnade. Da brauchen wir manchmal Buße. Aber das ist ein anderes Pedal, sag ich mal. Ja? Aber wir können auch Gas geben. Wichtig zu wissen, ich habe es auch so erlebt. In Matthäus 7, Vers 7 steht, bittet und es wird euch gegeben werden, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet werden. Ganz wichtig, wenn man irgendwie noch ganz am Anfang vom Glauben ist, das ist auch mein Konfirmationsspruch interessanterweise, hat alles so in mein Leben eingetroffen, muss ich echt sagen, ist krass. Für manche ist die erste Erfahrung mit Gott einfach nur ein Gebet weit entfernt. Für manche 100 Gebete, für manche ist es ein Prozess, das war bei mir mehr so. Andere kommen einfach rein, erleben Gott und geben gleich Jesus ihr Leben. So wie meine frühere Nachbarin, die Gisela, kommt rein, sitzt ungefähr in der Gegend, nach dem Gottesdienst, Tränen, voll angesprochen, voll bewegt und gibt Jesus ihr Leben. Das ist, denke ich mir, manchmal denke ich mir, das ist der Hammer. Ja? Also es hat mit Alter nichts zu tun. Jeder hat seine Möglichkeiten, Jesus sein Leben zu geben, sich nicht zu verhärten. Wenn man merkt, Gott gibt es wirklich, mit ihm ganze Sache zu machen, es ist überhaupt kein Problem. Es gibt kein zu spät. Für mich ist es auch immer noch der Hammer, wie Menschen gläubig werden. Das ist so, das ist ein Wunder eigentlich, ja. Das ist wirklich ein Wunder. Es gibt ja Menschen, die nicht gläubig werden. Und du denkst dir, wieso werden die nicht gläubig? Der hat doch das Gleiche erlebt. Und irgendwo kann man doch da dankbar sein, sage ich mal. Ich kenne auch niemanden, der, selbst wenn er in Sonne die Gemeinde verlassen hat, der von Gott weggegangen ist. Ich kenne keinen. Mag es auch mal geben, aber ich kenne keinen. Also an Gott halten doch die Menschen fest, gläubig werden zu dürfen, ist das ganz was Kostbares und Wunderbares. Gott zu erleben ist natürlich immer irgendwo das, was wir auch brauchen. Also ich brauche das irgendwo. Sonst kriege ich da irgendwann die Krise, wenn ich Gott nicht mehr erlebe. Denke, da stimmt doch was nicht. Ja, das gibt es da nicht. Also ich brauche das halt. Ne? Deswegen so, keine Ahnung, kriege ich Entzugserscheinungen, glaube ich. Wenn niemand Jesus sein Leben gibt, dann gibt es ein Fest im Himmel. Wir feiern es meistens hier nicht. Eigentlich wäre es eine gute Tradition, eine gute Prägung, ne? Können wir eigentlich machen. Ne? Immer wenn jemand Jesus sein Leben gibt, dass wir ein gescheites Fest feiern. Ich finde, wenn wir die Ressourcen hätten, ich glaube, das könnten wir mal auf den Plan aufnehmen. Das würde mich irgendwo freuen, weil ich glaube, das ist ganz was Tolles ist. Wenn Jesus sein Leben gibt, das ist was ganz was Großes. Ja. Jesus hat auch andere Kriterien wie wir, muss man ehrlicherweise sagen. Er weiß auch, wie wir es meinen. Nicht bloß, wie wir es sagen, sondern wie wir es meinen. In Jeremia 29, Vers 13 und 14 steht, und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Das klingt nach Versteckspielen, ne? Oder? Ich weiß nicht, ob ihr Versteckspielen, ich spiele das ja nicht mehr, ne? Aber mit Gott kann man das spielen irgendwo, glaube ich, ne? Also man kann das spielen, das geht, ne? Und Gott sagt, er lässt sich finden, ja? Also ein schräges Spiel macht er nicht mit, das ist klar, das durchschaut er. Das ist irgendwo... Er möchte eine schöne Gemeinde haben, eine schöne Gemeinschaft, eine schöne Beziehung mit uns. Und das ist der Hintergrund. Ich war im Oktober letzten Jahres auf einer sehr großen Beerdigung von einem, der Jesus liebte. Der Verstorbene hat vorher alles durchgeplant gehabt. Die Location, das sagt man heute, das ist der Ort, wo die Beerdigung gefeiert wird, sag ich mal. Die Heimatkirche in Weinzell war zu klein, deshalb die größte passende Kirche in Ansbach, die Johanneskirche, sie war voll. Alles war geplant, von dem, der später, also der dann, hat alles zu Lebzeiten voll durchgeplant, den Ablauf, die Redner, die Lieder, seine Abschiedsworte. Und eins ist mir aufgefallen bei den Abschiedsworten. Wie diese Botschaft vorgelesen wurde, kam einmal der Satz, es geht nicht um mich. Hast du das schon mal gehört, auf irgendeiner Beerdigung? Es geht nicht um mich. Also ich habe es die letzten 6 Jahrzehnte nicht gehört. Es geht nicht um mich. Normalerweise kommen Worte, was er alles gemacht hat, wo er alles drin war, wie liebevoll er war und welche Verlust er auch ist. Und die Dankbarkeit und nur das Gute eigentlich. Und dann kommt auf einmal, es geht nicht um mich. Johanneskirche, ich weiß nicht, was die fasst. Ich schätze mal 800 Leute. Er war halt ein bisschen jünger wie ich. Und dann kommt da, es geht nicht um mich. Aber da fällt mir noch einer ein. Wir haben heute Ostersonntag. Das ist unser höchster Feiertag. Und Jesus lebt. Der ist auferstanden. Der ist stärker wieder tot. Er ging ans Kreuz und auch er ging mit dieser Einstellung ans Kreuz, es geht nicht um mich. Es ging nicht um ihn, es ging um mich und um dich. Deswegen ist er ans Kreuz gegangen. Das ist ein krasser Satz, finde ich. Jesus wusste, dass der Himmel himmlisch ist. Da gibt es keine Träne, kein Geschrei, da gibt es keinen Schmerz. Da ist es einfach nur schön, nur herrlich. Und er wählt diesen Weg ans Kreuz. Wir haben es wieder dastehen, habt ihr es gemerkt? Er als Unschuldiger ist den Weg gegangen für die Schuldigen. Er hätte es nicht verdient. Wir hätten es verdient gehabt. Und voller Liebe hat er gesagt, ja, es darf alles kosten. Wo, in welcher Religion stirbt ein Gott außer bei uns? In keiner. Und er sagt damit, es geht nicht um mich. Darum stirbt Gott, weil es nicht um ihn geht. Es geht um dich und um mich. Er sagt, ich liebe dich, ich bezahle den Preis. Du brauchst es nur anzunehmen. Du kannst auch nichts hinzufügen. Nicht die Bohne. Das ist der volle Preis mit Sahnehäubchen, da geht nichts mehr drauf. Mehr geht nicht. Und es ist auch der größte Zusammenhalt, den es überhaupt geben kann in einer Familie, wenn einer sein Leben gibt für den anderen, sagt auch die Bibel, mehr kannst du nicht geben. Mehr wie dein Leben hast nicht. Du kannst alles Geld geben, du kannst alles, was du willst geben, aber du kannst nicht mehr wie dein Leben geben. Und das Höchste, was du geben kannst, das hat Jesus gegeben und nicht mal für sich, sondern für uns. Und das ist nicht Theorie, sondern das ist Theorie und Praxis. Und das ist das Entscheidende. Und da wird auch alles ganz schlüssig. Und du merkst, die Wahrheit ist Wahrheit. Und ja, Jesus ist einfach, das ist schlüssig, das passt zusammen. Und ich glaube es auch ganz fest, dass er jetzt am Thron ist und alles sieht, kennt, weiß und dass er alle Macht hat. Wir singen manchmal das Lied, er hat keine Rivalen und das stimmt. Der hat keine Rivalen. Wo sollte er die anderen Rivalen haben? Der hat keine Rivalen. Und er freut sich für jeden, der wo Jesus sein Leben gibt. Und es ist schade für jeden, der in die Hölle muss, sag ich mal. Ja? Auch das gibt es. Muss man ganz klar sagen und dieses Negative gibt es. Aber Jesus freut sich, dass er was anderes hat und wir sind die Entscheider. Ich muss ja an meinen Arbeitskollegen denken, der ein kleines Kind gehabt hat und die gesagt, müsst ihr immer alles entscheiden. Ja, vom kleinen Kind ist das irgendwo klar, aber wenn man erwachsen ist, dann entscheiden wir. Wir entscheiden, wo es lang geht, wo es hingeht. Er freut sich auf uns. Er freut sich auf uns, das ist sein Wille. Der Weg ist frei. Wir feiern Ostern. Wir freuen uns darauf, dass Gott uns einen Weg bereitet hat und ich möchte beten. Ich danke dir, Herr Jesus, für dein Kreuz. Ich danke dir, Herr, was du alles auf dich genommen hast. Es ist unsagbar, es ist unvorstellbar. Auch diese Liebe, die dahinter steckt, ist unvorstellbar. Wir können es nicht ermessen, Herr. Wir können nur dankbar sein, Herr. Wir können dich nur loben und ehren. Wir danken dir, dass du auf dem Thron bist, dass du der bist, Herr, der alle Macht hat, der sogar den Tod besiegt hat. Der Tod hat nicht das letzte Wort, sondern du hast den Tod besiegt. Es gibt eine Ewigkeit mit dir, eine Herrlichkeit und ich danke dir dafür, Herr, dass wir Ostern feiern dürfen, Herr, dass wir deine Auferstehung feiern dürfen, dass wir wissen dürfen, du bist Gott und niemand ist dir gleich. Es gibt keinen Rivalen. Es gibt keinen, der dir widersprechen kann. Wenn du sprichst, halt nicht weiter, dann steht die Geschichte. Dann dreht sich keine Erde mehr, dann steht sie in dem Moment. Wenn du das möchtest, du könntest. Wenn du möchtest, dass die Sonne steht, dann steht sie in dem Moment. Wenn du möchtest, dass Menschen heil werden, dann werden sie heil. Und wir loben dich und ehren dich, dass du alles kannst, dass du Menschen freisetzen kannst, dass du Menschen wieder auf gute Bahnen bringen kannst, dass Menschen mit dir heil werden können. Du bist der Heiland und wir loben dich dafür, wir ehren dich dafür. Und so wollen wir dir Lieder singen, wollen dich anbeten, wollen dich loben, wollen uns freuen, dass du ein guter Gott bist, Herr, und dass du uns liebst, Herr. Es ist unfassbar und es ist so groß. Du bist Gott, in Jesu Namen. Amen.